Erfolgsfans, der FC Bayern München Podcast von Bayern Fans für Bayern Fans.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 141 der Erfolgsfans. Eine Stadionfolge, wie ihr wahrscheinlich unschwer am Geräuschpegel im Hintergrund erkennen könnt. Wir sind heute nicht zu dritt, nein, wir sind zu viert, denn ich sag nicht, es ist ein Gast. Es ist nämlich ein Mitglied seit der Erfolgsgeschichte, den Erfolgsliedern und auch schon mehrmals hier dabei. Der @FCB-Login aka Steffen, servus.
Servus.
Und natürlich endlich vereint der Basti.
Servus.
Und die Legende aus Ulm. Bald vielleicht sogar schon ein bisschen näher. Felix.
Servus.
Leute, jawohl.
Und wer bist du?
Ich bin der Ruben, hi. Stimmt.
Vielen Dank.
Ja, es war so ein bisschen stressig. U-Bahn ist ausgefallen, Panik. Wir sind hierher gerannt quasi. Deswegen vielleicht noch ein bisschen konfus. Aber nö. Wir sind locker.
Wie immer halt.
Genau.
So wie heute war es noch nie. Also
doch, einmal... Pokalhalbfinale gegen Dortmund sind wir mit dem Taxi gefahren, weil die U-Bahn gar nicht gefahren ist.
Da war ich aber nicht dabei.
Vielleicht, aber Ruben und ich.
Das ist die Hauptsache, Basti, oder?
Die wichtigen Leute waren halt schon dabei.
Für mich war es eine Premiere hier. 34 Minuten stand da an der Anzeigetafel, schon Panik, auch schon versucht, Taxi anzurufen, alles ausgebucht. Ah, wollte schon, mich schon bei Uber anmelden, aber wir haben es ja geschafft.
Die Lösung ist ganz einfach, einen Fahrrad zu nehmen. 6 Kilometer, 20 Minuten vom Frankfurter Ring aus, also perfekt.
Hinterher kann man immer auflabern, wenn man dann alles richtig gemacht hat.
Hab ich vorher schon geplant.
Ja, Leute, erstmal vielen Dank nochmal für euer zahlreiches Feedback nach der letzten Sendung oder zur letzten Sendung. War wirklich super. Wir hatten sehr, sehr viele Downloads, sehr, sehr viele Einsendungen von euch, Facebook, Twitter und E-Mail. Vielen Dank, das freut uns immer sehr. Jetzt sind wir hier kurz vorm Spiel gegen FC Sevilla. Wir haben einige Themen auf der Uhr. Wir haben natürlich den Steffen dabei, den wir auch immer befragen müssen. Felix, was schaust du so kritisch? Was ist los?
Ich habe Marihuana in der Nase.
Oh. Schon wieder. Also das letzte Mal hier standen war es auch so krass.
Oder? Wahrscheinlich immer die gleichen neben uns.
Wir stehen schon wieder neben dem Polizeiwagen, das wird sein.
Ja. Geh halt einfach rüber und besorg was und dann kommst du wieder her. Nee, also die Themen. Erstmal Leute, wir sind Meister. Dürfen wir ja auch nicht.
Habt ihr auch so dick gefeiert?
Ja, ich war Leopoldstraße, Humper gemacht, hing oben.
Also. Lass doch mal den Quatsch. Ich hab's genossen. Ich hab's unglaublich genossen. Ich musste dafür nicht ausflippen und irgendwo hinrennen. Ich habe gedacht, wow, ja, nach 7, 8 Spieltagen so da niederzulegen. Alle denken und glauben, ja, die Zenit-Mannschaft, sprich, die sind schon längst über den Zenit. Es geht wieder bergab und alle anderen spielen viel besser. Und plötzlich kommt der Don Jupp und macht ein Wunder war und wir sind Meister. Also das kann man schon echt genießen. Ich habe dann natürlich in der Tat nicht ausgeflippt, habe mich riesig gefeiert. Ich habe es einfach nur genossen. Geil.
Ja, ich gebe dir recht. Nach 7 Spieltagen hätte man das wahrscheinlich nicht gedacht, weil wir müssen uns ja hier bei Carlo bedanken, auch bei Willi ein Spiel gemacht und bei Don Jupp. Was halt dann schade war, dass alle anderen Mannschaften so geschwächelt haben, finde ich. Weil sonst wäre es eine richtig geile Meisterschaft gewesen. Felix, verwirrt mich denn. Felix ist heiß.
Ich bin voll bei der Sache, keine Angst.
Nee, aber ja, ich weiß schon, worauf du anspielst, Steffen, aber tatsächlich, als diese Wende kam, als wir aufgeholt haben auf Dortmund, war ich auch voll dabei. Aber jetzt war es wieder halt dann doch, ja, es ist das 6. Mal und ich muss sagen, ich habe gar nichts gefühlt. Ich habe es einfach zur Kenntnis genommen, dass was eh kommt.
Ja, und Steffen, hast du wirklich, also ich weiß, was du meinst mit dieser Schwächephase, aber hast du die Meisterschaft angezweifelt? Für mich war es halt so, gut, Champions League, das wird dieses Jahr gar nichts werden. Da mal schauen, Achtelfinale geht vielleicht noch, aber dann ist halt vorbei. Aber Meisterschaft, finde ich, hat man trotz der Schwäche damals irgendwie nicht angezweifelt, finde ich.
Doch, also ich hatte in der Kicktipp-Runde den BVB als Herbstmeister und als Meister getippt. Also in der Tat, ich habe das ernst genommen und mir nicht vorstellen können, dass die Bayern mitten in der Saison einen so genialen Trainerwechsel hinbekommen. Und die Mannschaft ist nun mal ein extrem fragiles Gebilde und diese Saison hat gezeigt, es ist eben nicht egal, wer der Trainer ist und ob der in der Lage ist, die Mannschaft gut zu lenken und zu steuern oder ob die sich alle irgendwie selbst steuern können. Es ist nicht so. Ja, bestes Beispiel. Wenn das so wäre, müsste der BVB immer noch Erster sein, weil Stöger, ganz egal, die Mannschaft lenkt sich selber, spielt ihren schönsten, besten Tempo-Fußball, wie schon immer, die das eingeimpft bekommen haben, noch damals von Klopp. Das ist nicht so. Und das, finde ich, ist ein guter Beleg diese Saison für diese Trainerthese, dass die Quatsch ist.
Stöger übrigens hat die zweitmeisten Punkte beim BVB gesammelt nach Tuchel. Also es ist auch nicht so schlecht. Aber
aber nicht gut genug.
Klar hängt es total vom Trainer ab, aber es wurde halt dann doch im Laufe der Saison wieder langweilig für mich. Es ist halt wie wenn du ein überbegabtes Kind in der Klasse hast, die ihn total unterfordert. Ja. Es ist wie wenn du, keine Ahnung, Felix fährt mit dem Lambo, Basti mit dem Ferrari und ich fahre mit meinem VW Fox und fahre ein Autorennen. Und du weißt eh, wie es ausgeht. Es gibt seit Monaten daran nichts mehr zu rütteln. Die Schwächephase hat es halt so schade gemacht und ein bisschen auch vom Gefühl her abgewertet für mich. Klar freut man sich, dass man Meister ist. Das ist ja unbestritten, weil wir erwarten es ja auch. Aber dadurch, dass halt so null Spannung drin ist. Ich gebe dir ein Beispiel. Gestern ein Spiel Rom gegen Barcelona. Ja. Da habe ich endlich mal wieder Fußball gelebt. Und das habe ich beim FC Bayern, ich glaube, seit dem Juve-Spiel, glaube ich, in der Ausprägung nicht mehr. Nee, seit dem Realspiel, gut ein Jahr. Aber in der Ausprägung nicht mehr gehabt. Und so geil kann das sein. Und dann plätschert das bei uns halt so dahin. Es sind halt zwei Perspektiven. Einmal die emotionale Perspektive als Fan und einmal die, dass man den sportlichen Erfolg schon anerkennen muss.
Ich gebe dir ja recht. Und für mich ist der Unterschied zu den früheren Saisons, dass ich diese Einwände, es ist ja langweilig, die Bayern marschieren davon, das gab es ja schon unter Pep. Und da habe ich immer noch gesagt, es ist aber der geilste Fußball.
Ja.
Und das ist in den letzten zwei Jahren eben nicht der Fall gewesen. Wir sind effektiver und besser, erfolgreicher als die anderen, aber wir spielen nicht mehr den geilsten Fußball. Dafür muss ich die Premier League gucken.
Ja, also ja, wenn du Liverpool gegen Man City schaust, dann denke ich mir, ah geil, das ist wie Bayern gegen Dortmund von vor 4 Jahren. Und da blutet einem schon einfach extrem das Herz.
Gestern hat auch irgendjemand getwittert, er hat von dem Spiel zu Rom-Barcelona rübergeschalten, hat sich gewundert, wie er die Zeitlupe ausmachen kann.
Ja, das trifft alles ganz gut. Vor allem, wenn du halt dann auch siehst, welche Spieler spielen denn da, welche Trainer. Guardiola, Klopp. Dann sind so Leute, die FC Bayern auf dem Zettel hatte, Sané, De Bruyne, Kompany. Das sind eigentlich alles Spieler aus der Bundesliga oder die irgendwie mal in Verbindung waren auch mit FC Bayern, mit der Bundesliga, wenn man sich dann vorstellt. Ja. Wow, wenn wir die hätten. Felix hat es gestern so schön gesagt, De Bruyne ist irgendwie wie groß in wendiger und torgefährlicher oder so.
Ja, schneller und risikoreicher, habe ich gesagt. Ja.
Er hat mir auch saugut gefallen gestern. Ja,
genau. Mir eben auch.
Oder Firmino, weißt du, Typ, der in Hoffenheim gespielt hat, spielt halt da. Es ist so traurig, dass unsere Liga einfach nur noch ein Abschöpfen der Talente ist.
Ja, dem stimme ich ja zu, dass die Liga insgesamt langweilig geworden ist. Und deswegen gibt es ja die Überlegung, diese Superliga einzuführen. Nicht nur, weil man unbedingt noch mehr Geld sammeln muss und das alles irgendwie immer mehr und größer werden muss. Aber zum einen finde ich die europäische Idee als solche nicht verkehrt. Und finde, dazu würde dann so eine Superliga passen. Aber auch vom Spielerischen her, es ist einfach nicht spannend genug, ein oder zwei Vereine pro nationaler Liga zu haben, die das unter sich ausmachen oder in Berlin, in Deutschland sogar nur einer.
Da helfen auch so absurde Vorschläge, wie dass wir jetzt Playoffs machen in der Bundesliga nicht. Das ist ja eigentlich nur, es macht es zum künstlichen Pokalwettbewerb, aber bringt, glaube ich, auch nichts. Ja, trotzdem kann man natürlich die Leistung von Don Jupp nicht hoch genug hängen, weil ich fand es auch so interessant, im Kicker war auch so ein Zitat von Hermann Gerland, der gemeint hat, es war irgendwie Sodom und Gomorra zu Anfang der Saison, er glaubt nicht, dass Bayern Meister wird und das dann in so kurzer Zeit so drehen zu können, so positiv zu beleben, alle wieder mitzunehmen, das ist schon außergewöhnlich, das erkenne ich ja auch an, ich meine nur halt dieser emotionale Part.
Ja, da waren wir uns ja auch eigentlich einig, dass Jupp in der Situation der perfekte Trainer war. Genau. Klar war es jetzt fraglich, dass man ihn da wieder aus dem Ruhestand zurückholt, ob das wirklich sein musste. Aber in der Situation war es einfach der perfekte Trainer und das hat er jetzt halt auch gezeigt. Weil wie gesagt, da von Anfang der Saison, wo man die Probleme hatte, zu jetzt, was weiß ich, wie viele Punkte Vorsprung wir haben, weiß ich schon gar nicht mehr. Und ja, ist einfach schön, wir sind Meister und das kann man auch feiern.
Absolut.
So ein bisschen kann der Uli halt doch noch.
Ah. Obacht, Steffen. Nein, es ist ja ein Diskurs. Ja. Und wir brauchen ja auch Leute, die für Uli Hoeneß in die Bresche springen.
Es ist nicht alles schlecht mit Uli.
Nein. Leute, lasst uns vom Thema Emotionen, das ist eigentlich eine ganz gute Überleitung, weil ich wollte mit euch nochmal über die ganze Causa Videobeweis sprechen, weil sie mich am Wochenende wieder so runtergezogen hat. Steffen, was gibt's da? Das zeigst du mir?
Die Uhrzeit.
Ja, die Uhrzeit, Leute. Podcast first. Den Videobeweis schaffen wir doch. Und ich habe mir halt überlegt, das ist jetzt nichts Spektakuläres, aber ich habe überlegt, wie würde ich den Videobeweis machen, wenn ich die Verantwortung hätte für den Videobeweis? Und diesen Ich hasse den Videobeweis. Also um es vorab zu sagen, ich war da vor der Saison dagegen und alles, was ich befürchtet habe, ist eingetroffen. Dieses komplette Abtöten der Emotionen bei jedem Tor, dieses Warten, ist jetzt Videobeweis, ist es ein Tor, nein, oh, ist es so, stört mich einfach massiv. Steffen schüttelt den Kopf, stört dich gar nicht.
Ja, weil die Emotionen nicht weg sind, sie sind nur andere. Anders gelenkt und andere Zeitpunkte, aber sind wir noch da, klar. Also eine wahnsinnige Aufregung, frag mal die Kölner über den Videobeweis, die können ausrasten und eine halbe Stunde schimpfen.
Ja, aber es ist
wie
doch nicht
wie sie sonst über einen Schiedsrichter schimpfen würde, der ihnen ein Tor abgepfiffen hat, unberechtigterweise. Was heutzutage korrigiert werden kann.
Nee, aber ich meine... Oder
gestern, Sané 2-0, war ein korrektes Tor. Wird nicht gegeben und das Spiel ist ein komplett anderes, wenn es 2-0 steht.
Ja, trotzdem...
Komplett anders.
Trotzdem würde ich das in Kauf nehmen für das Gefühl, was ich da ja auch geil fand. Man weiß, ist es ein Tor oder ist es kein Tor. Du wartest nicht erstmal noch Ewigkeiten, ist es jetzt ein Tor oder ist es kein Tor.
Aber du hast ein paar tausend Zuschauer im Stadion, du hast aber Millionen Zuschauer am Fernseher, die sich jetzt nur noch ärgern über den Rest des Spiels, dass dieses korrekte Tor nicht gegeben wurde und die total benachteiligt werden.
Das finde ich nicht. Mir macht das Erlebnis am Fernseher genauso kaputt. Mhm. Ich habe lieber danach die Diskussion und pass auf, mein Vorschlag, der ist ja auch ganz gut. Du hast ihn eh schon gelesen, gell? Also ich habe es so schön aufgeschrieben hier. Ich habe gesagt, kein Eingriff mehr in emotionsrelevante Szenen. Videobeweis, ja, passt auf. Videobeweis bei Elfmeter, ja oder nein? Weil da kann man ja unterbrechen, kurz schauen lassen und dann sagt man Elfmeter, ja oder nein. Dann kann man Elfmeter machen, genau. Bei Tätlichkeiten, sehr gerne. Rote Karte, du haust dem anderen die Fresse, Tätlichkeit, super. Aber jetzt...
Bei Tor, ja.
Wenn der Frank hier
nicht
auf der Liste.
Bei Tor, ja oder nein. Oder wenn, dann das Ganze verbessern, weil es kann mir kein Mensch erzählen, dass man mit Bilderkennung zum Beispiel in der Abseitsstellung mittlerweile nicht in Sekundenbruchteilen erfassen kann. Entweder es geht sofort, aber dieses Verzögern, dieses Spiel unterbrechen, Videobeweiszeichen machen, hinrennen im Stadion und zu Hause wartet man 5 Minuten, schaut sich die Szene nochmal an, ist für mich einfach eine absolute Katastrophe.
Das ist ja jetzt in der Rückrunde schon besser geworden.
Bisschen. Mich hat es so genervt einfach schon wieder.
Ja, ich muss zustimmen, das ist eine absolute Katastrophe.
Ich bin auch grundsätzlich voll dagegen. Aber man muss schon sagen, dass sie es in der Rückrunde gebessert hat und dass sie dann warten bis zu einer Spielunterbrechung und dann erst anschauen. Und man jetzt Elfmeter ja oder nein entscheidet, Videobeweis macht und bei Tor ja oder nein nicht. Also komm, das kannst du jetzt
auch nicht. Beim Tor will ich mich sofort freuen. Doch, absolut. Beim Tor will ich mich sofort freuen oder sofort sehen, es ist kein Tor. Ich will zum Schiedsrichter, Linienrichter schauen, Tor ja oder nein. Da will ich nicht warten. Beim Elfmeter kann ich warten, beim Tor nicht.
Aber du hast doch gerade gesagt, es ist ein emotionsbeladenes...
Emotionsrelevantes.
Ja, aber das Tor ist doch enorm emotionsrelevant. Da kannst du doch gar nicht sagen.
Ja, aber die Emotion wird mir kaputt gemacht, wenn ich nicht genau weiß, dass es ein Tor ist.
Ja, Pech gehabt.
Ich glaube, das geht ganz vielen so.
Ja, richtig.
Dir nicht.
Ich bin grundsätzlich für einen Videobeweis, ja.
Wenn er besser gemacht wird, bin ich teilweise auch dafür. Aber man kann ihn so wie er jetzt ist nicht lassen, finde ich.
Ja, das ist klar. Das ist Konsens.
Weiß nicht, ob das jetzt Konsens ist.
Wir haben doch noch eine Testphase und es ist noch nicht klar, wie es am Ende aussehen wird. Meinetwegen können wir noch ein Jahr testen. Also so wie es jetzt ist, ist es Mist. Es kann nicht sein, dass ohne Abseitslinien auf Abseits entschieden wird. Du hast recht, es muss selbstverständlich möglich sein, aber dafür musst du auch die Technik haben. Und dazu gehören meiner Meinung nach Hochgeschwindigkeitskameras, absolut. Weil du ja den absolut korrekten oder möglichst korrekten Zeitpunkt dieser kam ja auch erst vor ein paar Tagen raus, es ist nicht der Moment der Ballabgabe, sondern wenn der Ball gespielt werden soll, die zählen sollte für den Moment des Abseits und nicht, wann der Ball...
Wie, was? Kannst du nochmal erklären?
Wenn der Ball den Fuß verlässt, das ist schon viel zu spät. Es ist vorher
wenn
so.
Wenn der Fuß schon hinten ist zum Ausholen, weil er passend
ist. Am Ball ist. Das sollen
also nicht, wenn den Ball verlässt, werden. Sondern wenn er dem...
Genau. So, und da musst du halt... eine Hochgeschwindigkeitskamera haben, die viel genauer als jetzt mit in der Lage ist, diesen Moment einzufangen und dann diese Linie zu ziehen. Das ist doch kein Hexenwerk.
Aber das muss sofort kommen, diese
Information. Genau, das muss sofort kommen und es muss auch für die Zuschauer im Stadion transparent sein.
Genau, es muss
also
für alle transparent sein.
Also müssen überall genügend große und überall sichtbare Videowürfel sein oder Videoleinwände. Es muss klar angesagt werden und so viel Zeit kann man sich auch nehmen. Dann muss das gemacht.
Ich möchte halt einfach keine Unterbrechung des Jubels haben. Beim Elfmeter ist es ja eh immer strittig. Da kann ich warten, ob es ein Elfmeter ist, ja oder nein. Ja. Aber ich möchte nicht das Gefühl haben, wir haben ein Tor geschossen und dann feststellen, es ist kein Tor.
Dann warte halt mit dem Jubel.
Nee, dann ist die Emotion des Moments vorbei.
Ja, schade.
für mich jetzt.
Ja, deinen Emotionseinwand kann ich schon irgendwo ein bisschen nachvollziehen, aber es geht halt nicht.
Okay, das, ja, aber man könnte es ja erstmal abgespeckt machen. Wenn, also Torlinientechnologie finde ich zum Beispiel super. Der Schiedsrichter erfährt sofort, Tor ja oder nein.
Da, das ist perfekt. Die finde ich aber auch vollkommen Quatsch, ja, weil es kommt einmal in 100 Spielen kommt so eine Situation vor.
Zum Beispiel im DFB-Pokalfinale.
Aber das ist eine, aber das ist eine Technologie, die steht nicht im Weg. Die finde ich gut.
Ja. Ich finde halt, dass das nicht sein darf, was du gesagt hast, Ruben, dass diese Unterbrechung passiert und dann läuft er da hin und schaut es an. Mhm. Da sollten halt die Leute, die in der Zentrale sind, eine Entscheidung fällen, das weitergeben und dann muss das halt in kurzer Zeit irgendwie entschieden werden und ja, nicht so, diese lange
aber so
Zeit.
War's, aber so war es ja eigentlich in der Hinrunde. Und dann hat man wieder gesagt, ja, aber der Schiedsrichter auf dem Platz ist der Hauptschiedsrichter und der muss sich's nochmal anschauen, weil der muss die Entscheidung treffen.
Genau.
In der Hinrunde war es ja eigentlich so, dass der Videoschiedsrichter sich dann irgendwas angeschaut hat, irgendwas entschieden hat, dem Hauptschiedsrichter das gesagt hat und der hat das dann, ohne sich selbst anzuschauen, umgesetzt. Und das finde ich,
das ist so eine grundsätzliche Frage, dieses Dogma des Hauptschiedsrichters und der Mann auf dem Platz muss das letzte Wort haben und die totale Autorität sein. Das muss man halt ein bisschen anders ausbalancieren. Das funktioniert dann halt. Das widerspricht sich mit der Idee des Videoschiedsrichters, dass derjenige im Studio das besser und genauer sehen kann und dem dann eben sagt, wie es war.
Hm. Ja, aber dann stellst du immer den Hauptschiedsrichter als Idiot oder dass der einen Fehler gemacht
hat. Wie Bibiana jetzt. Zweimal eigentlich wurde ihre Entscheidung zurückgenommen.
Ja, genau. Das ist genau das Problem. Ja.
Also, weißt du, früher habe ich halt bei jedem Tor, was knapp war, geschaut, was hebt der Linienrichter seine Fahne, ja oder nein?
Hast jetzt, du gewartet mit deinen Emotionen?
Nein, aber trotzdem habe ich hingeschaut. Und was ist jetzt? Jetzt warte ich, ob der Schiedsrichter sich ans Ohr fasst und ob ein Signal aus Köln kommt. Ja, und da bin ich schon, in dem Moment bin ich schon voller Hass. Okay. Und hab keinen Bock mehr.
Noch mehr Emotionen, ja super.
Ja, aber negative Emotionen. Ja, Leute, bevor ihr nervös werdet, 15 Minuten ist Anstoß.
Ja, dann.
Wir sollten uns so langsam auf den Weg machen.
Meine Prognose?
Wir reden nicht vor dem Spiel über das Spiel. Wir machen nur einen Tipp und reden dann nach dem Spiel über das Spiel. Deswegen, Jungs, von euch, der Gast, das Ehrenmitglied, darf anfangen. Steffen, ja, 3-1. Aufstellung.
3-1.
Für Bayern.
Ja, nach 0-1.
Felix?
ich weiß gar nicht mehr genau, was ich im Kicktipp getippt habe, aber ich glaube auch, dass wir 2-1 gewinnen.
Steffen übergibt sich gerade stilvoll.
Alles gut.
Basti?
Ja, also normalerweise sollte das hier schon eine klare Sache werden. Ich sag, wir gewinnen 2-0, weil Sevilla verwertet leider die Chancen nicht effektiv genug und das ist auch der Grund, warum sie hier in der Champions League keinen Fuß fassen werden.
Sevilla ist nicht Istanbul. Also es wird schon echt gefährlich. Und das Schöne und das Gute, Positive für uns ist, das Spiel Barca-Roma ist uns Warnung genug und jeder weiß, dass das hier kein kleines Show laufen wird. Das wird sehr ernst werden, sehr schwierig.
Das hoffe ich tatsächlich. Ich befürchte irgendwie nach der Erfahrung hier in der Allianz Arena, auswärts tun wir uns schwer, zu Hause sind wir eigentlich die absolute Macht. Ich befürchte irgendwie, dass Sevilla angreift, dass das uns entgegenkommt und dass wir die einfach weghauen wie die meisten anderen Vereine. Ich tippe 5-0 für Bayern.
Oh. Nein, denk mal bitte an das Juve-Spiel zurück, wie wir in der letzten Minute durch Flanke Coman, Müllers Tor noch in die Verlängerung.
Ja, darauf hoffe ich auf sowas. Aber ich glaube nicht, dass es passieren wird. Ich glaube, dass dieser Vorsprung, den wir haben, uns so in die Karten spielt, dass wir das relativ leicht regeln werden.
Ja, also wir haben eine Abwehr in WM-Form, ja, mit Boateng und
James spielt, Leute.
Ja, auch das.
No James, no party.
Viva Colombia!
Also dann, bis gleich in der Halbzeitpause. Wir haben so viele Themen, wir müssen diesmal auch in der Halbzeitpause sprechen, Leute. Tschüss! So, Leute, Halbzeit hier in der Allianz Arena. Zum Spiel sagen wir jetzt gar nicht so viel, außer es steht momentan noch 0-0 und es ist nicht wirklich viel passiert. Lasst uns mit den Themen weitermachen. Es gibt zwar schon eine gewisse Müdigkeit bei dem Thema, aber ich muss trotzdem noch einmal darauf eingehen. Felix hat sein Pausenbrot ausgepackt und genießt es hier, die Trainerfrage. Eigentlich kann man ja sagen, dass alle Trainer, so, die in der Verlosung waren, Hasenhüttl, Kovac und auch Nagelsmann, abgesagt haben. Mehr oder weniger deutlich.
Nein.
Steffen schüttelt im Kopf.
Also Hasenhüttl ist meinem Eindruck nach jetzt nach der Zeit, hat es genutzt, um seine eigene Standing und seine eigene Position im Verein zu verbessern und in den Vertragsverhandlungen mehr für sich oder seinen Einfluss oder seine Wünsche rauszuholen. Da wird noch heiß gepokert, dennoch ist immer noch
der erste Dominostein, der fallen muss, der bei Bayern fällt. Und solange der nicht gefallen ist, gibt es auch nichts bei den anderen Vereinen, was sich endgültig und definitiv bewegt. Deswegen nehme ich keine Aussage von irgendeinem Verein, weder Frankfurt noch Hoffenheim noch Leipzig, für endgültig, was deren Trainerentscheidung angeht.
Welcher Dominostein beim FC Bayern muss es denn sein?
Ja, das wird sich ja zeigen.
Eine konkrete Anfrage meinst du?
Recht gesagt, ja, die sind mit Sicherheit schon sehr viel weiter, als es den Anschein hat. Und nachdem es diese Tuchel-Absage gab, gab es natürlich eine wahnsinnige Aufregung, weil das Einzige, was wir wussten, das war, was die Tuchel-Seite durchgestochen hat und weitergegeben hat. Insofern...
Wobei ja Rummenigge schon gesagt hat, dass es genau so war. Es ist ja, also dass man an Tuchel dran war, dass die Absage kam und so. Also es überrascht mich ja doch auch, muss ich sagen, in der ganzen Debatte, wie viel in der Presse ist und dass sich im Nachhinein alles als richtig rausstellt. Da ist auch eine kleine Zwischenfrage dazu. Woher kommt denn das, dass wir auf einmal in der Presse wieder so stark vertreten sind mit den Themen? Gibt es eine neue Art von Maulwurf? Ist es Uli? Ist es vielleicht aber auch, dass mit Hörwig ein erfahrener Mann weggegangen ist und jetzt neue Leute da sind? Irgendwie, es kommt mir so komisch vor. Alles wird in der Presse diskutiert.
Aber das ist doch jetzt nicht mehr die Trainerfrage. Also meinem Eindruck nach hat Hoeneß darauf hingearbeitet, dass Tuchel absagt, weil er von ihm nicht überzeugt war. Und Tuchel ist derjenige, der sich als erster bewegt hat. Und ich glaube nicht, dass Hoeneß damit unglücklich ist. Natürlich sind viele Fans unglücklich, weil die dachten, oh, endlich haben wir eine Entscheidung, ist Tuchel, sind wir nicht glücklich mit. Aber der Trubel mit Tuchel geht auch schon los. Angeblich ist Neymar nicht mit ihm zufrieden.
Ja. Da kann er ja nichts dafür.
Ja, natürlich.
Aber Neymar sagt jetzt nicht damit zufrieden.
Was ich sagen will, dass dieses Theater, diese Unruhe uns seitdem begleitet hätte. Und,
das Theater und die Unruhe begleiten uns, seitdem Uli wieder da ist. Dass wir nicht mal einen Sportdirektor gescheit verpflichten können, weil Lahm absagt, weil Ebal absagt, ja, weil einfach ein Chaos herrscht, weil die Trainerfrage auch schon wieder ein totales Chaos ist.
Wir wollen über den Trainer und nicht über Uli reden.
Das gehört alles zusammen.
Ja, natürlich. Das ist irgendwie alles. Dann können wir auch noch über Trump und Syrien sprechen, weil irgendwie alles...
Das führt ein bisschen zu weit.
Ja, eben.
Aber Uli hatte in der Trainerfrage ein ganz gewichtiges Wörtchen mitzureden.
Ja, und ich habe ja gesagt, meinem Eindruck nach hat er es so weit treiben lassen, dass Tuchel absagt. Dass der Tuchel diese erste Bewegung macht und Uli dann sagen kann, okay, Kalle, hast du irgendwie mit deinem Traumkandidaten nicht geklappt und wäscht seine Hände da in Unschuld, ja?
Und, ja, wäre ja eine weitere eklatante Fehlentscheidung von ihm eigentlich, oder?
Wobei der Uli, haben ja auch letztes Mal schon gesagt, eigentlich gar nichts zu melden hat bei der Trainersuche. Als Vereinspräsident.
Ja, wobei als Aufsichtsratsvorsitzender ist es schon wieder eine andere Nummer.
Das ist ja genau der Punkt. Also, Hoeneß kann keinen vorschlagen, aber den Kalle jetzt vorgeschlagen hat, nämlich Tuchel, der hat abgesagt. Also kann er doch...
Naja, weil Hoeneß es verhindert hat anscheinend.
Nein, weil Tuchel abgesagt hat.
Nein, weil Hoeneß es rausgezögert hat.
Richtig, ja, sag ich doch.
Aber also liegt es an Hoeneß. An Tuchels Stelle hätte ich es ja auch so gemacht. Ich hätte nicht mit mir so umgehen lassen.
Ja klar, aber wenn er nicht mal die Nerven hat, sich mit dem Hoeneß in so einem Powerplay durchzusetzen, dann ist er vielleicht auch nicht der Richtige.
Ja. Okay, also was hätte dich denn, also du hättest Tuchel nicht als den idealen Trainer in dem Moment gesehen, den idealen deutschsprachigen Trainer?
Nein, also die Kandidaten sind ja alle da, also ob es Tuchel, Kovac, Nagelsmann ist, wir wissen ja zu wenig, was hinter den Kulissen abläuft. Also wenn Nagelsmann jetzt tatsächlich einen Vorvertrag mit Dortmund hat und für nächste Saison oder Hopp jetzt sagt, du Uli, der Nagelsmann ist nächstes Jahr in Dortmund, können wir nicht aus, dann sagt Hoeneß vielleicht, okay, dann müssen wir jetzt um jeden Preis den Nagelsmann rauskaufen, weil das ist ja der, den ich eigentlich haben will, und zwar jetzt. Dietmar, mach da was, ich sorge erstmal dafür, dass der Tuchel absagt, indem er das eben so rauszögert und sich nicht eindeutig zu ihm bekennt. So. Und wenn Tuchel sagt, okay, wenn nicht der ganze Verein hinter mir steht, dann nehme ich dieses tolle Angebot vom PSG an, wo ich mit dem Weltstar arbeiten kann, wo ich um die Champions League Halbviertelfinale mitspiele. Und wenn ich das schaffe, habe ich die Möglichkeit, nach England oder nach Spanien zu gehen. Finde ich von ihm aus jetzt auch keinen falschen Schritt. Ja?
Tuchel kann ich total verstehen, Hoeneß halt nicht. Wen würdest du denn präferieren gerade?
Mittlerweile kann ich mich wieder mit Nagelsmann anfreunden.
Aber es ist doch, wie du sagst, also es muss dann schon hinter den Kulissen eigentlich irgendwie was eingetütet sein, weil sonst spielt es eigentlich allen anderen in die Karten. Es herrscht bei uns oder so, es scheint für uns totales Chaos. Es ist, wie du sagst, die anderen können sich positionieren, hauen mal raus. Ja, ich habe kein Interesse, ich bleibe bei meinem Verein und verbessern so ihre Verhandlungsposition, um da was für sich rauszuschlagen. Und der FC Bayern ist eigentlich in der Defensive irgendwie.
Naja, genau so ist es, glaube ich.
Ja, aber im höhnischen Sinne ja nicht, weil er es geschafft hat, den, den er nicht haben will, zu verhindern.
Nein, Entschuldigung, Steffen. Uli Hoeneß ist komplett gescheitert. Sein Plan war, Jupp Heynckes zu halten. Er ist krachend und peinlichst gescheitert, meiner Meinung nach. Ja. Also sein Plan ist gescheitert.
Also muss er jetzt zusehen, dass sein Plan B durchkommt.
Der
heißt Tuchel verhindern. Und jetzt ist Plan C dran.
Ja, jetzt ist eigentlich der Brazzo dran, oder? Uli wollte Jupp, Kalle wollte wollte Tuchel und jetzt muss eigentlich der Brazzo einen vorschlagen.
Den Brazzo hat er.
Also hat ja eigentlich Pochettino vorgeschlagen.
Ja, und das finde ich ist in der Tat ein interessanter Fakt in dieser Diskussion, dass Brazzo da erstmals mehr oder weniger nach außen sichtbar eine Eigenständigkeit gezeigt hat und auch sagen kann, hey Leute, unabhängig von eurem Machtspielchen, ihr beide gegeneinander, hier ist mal ein konstruktiver Vorschlag. So, er ist dann nun mal nicht deutschsprachig, aber er hat eine Eigenständigkeit gezeigt, die ihm, glaube ich, mittel- und langfristig weiterhelfen wird. Nur in der konkreten Trainerentscheidung hilft das nicht weiter, weil der nicht kommen wird, vermutlich. Und es weiterhin darauf hinausläuft, dass Hoeneß und Rummenigge sich einig werden müssen. Sobald der Bayern-Knopf gedrückt ist, werden erst die anderen Knöpfe gedrückt. Da gibt es keine endgültigen Entscheidungen.
Ja, da gebe ich dir schon recht, aber trotzdem ist es ja schon ein Planungsvakuum, sage ich mal, wenn man zu so einem Zeitpunkt der Saison einfach nicht die Transfers für die nächsten so abstimmt. Diese ganzen Dinge, dass man einfach so planlos und hilflos nur noch reagiert, nicht agiert. Das Heft des Handelns war nie beim FC Bayern in dieser Sache.
Ja.
Es war bei Jupp, es war bei Tuchel, es war nie beim FC Bayern.
Nein, das Heft des Handelns ist weiterhin beim FC Bayern.
Nein.
Doch, weil die anderen Vereine keine endgültigen Entscheidungen getroffen haben. Leipzig hat nicht mit Hasenhüttl verlängert. Und,
aber, er hat ja noch,
aber sie haben alle einen gültigen Vertrag für nächste Saison.
Ja, das mag ja sein, aber all die Aussagen, Rangnick, wir machen das im Winter, kurz nach dem Winter klar, wir fangen an zu reden im März, im April ist alles klar. Nein, solange der Bayern-Knopf nicht gedrückt ist, fällt bei den anderen Vereinen keine Entscheidung. Wenn die eine endgültige Entscheidung getroffen hätten, dann wären wir in der Defensive. Aber wir haben diese Option.
Wir sind in der Defensive, weil Tuchel sich anders entschieden hat zum Beispiel. Ich gebe dir recht, bei so Personalien wie Favre vielleicht. Weil der hat ja schon anscheinend die Freigabe. Ja, genau. Glaube ich auch nicht. Aber wer weiß. Sonst hätte er ja auch sich schon zu Dortmund irgendwie committen können.
Ja, Plan E.
Ich werfe ihn doch mal in den Raum. Was haltet ihr eigentlich von Heiko Herrlich? An den musste ich öfter mal denken, weil er auch die Bayern-Jugend vor kurzem trainiert hat, weil er bei Bayer Leverkusen einen ganz guten Job macht und weil er auch mit jungen Spielern irgendwie ganz gut umgehen kann.
Also er hat es in der Tat, ich habe ja am Montag die Leverkusener in Leipzig spielen sehen, eine herausragende Mannschaft geformt, die ganz hervorragend spielt, die zusammengefunden hat, wo ein enormes Tempo ist, ein super Pressing da ist, die ordentlich verteidigen haben, die mit Hahn super Abwehrchef entwickelt haben. Das sah super aus, wirklich ganz fantastisch. Aber es ist so eine typische Leverkusen-Saison. Sobald wir eine Einzelbelastung haben oder eben nur ab und zu mal im DFB-Pokalspiel, läuft es bei uns super. Sobald wir eine Doppelbelastung haben mit Europa und Bundesliga, ist es schwierig. Diese Nagelprobe hat Herrlich noch nicht gemacht. Insofern, ja, wenn man jetzt sagt, das trauen wir ihm auch noch zu, nach ein bisschen Regensburg, ein bisschen Leverkusen, jetzt die Bayern, wäre auch ein super mutiger Schritt. Aber Völler ist auch jemand und Leverkusen ist ein Verein, der zu den Bayern sehr gerne sehr deutlich Nein sagt.
Ja, absolut. Das ist ganz im Gegensatz zu zum Beispiel Hoffenheim, zu dem wir ja wirklich, wie du gesagt hast, einen sehr engen Draht haben.
Genau.
Da passiert ja sowas wie Süle oder Rudi, passiert ja relativ schnell. Von dem her, ja. Es bleibt sehr spannend. Ich meine, wir haben ja jetzt die Deadline für den Trainertransfer in Anführungsstrichen mal wieder nach hinten verschoben auf Ende April. Bis dahin tut sich was. Wir müssen wieder ins Stadion, glaube ich. Danach wird weitergesprochen. Danke, Steffen, für eine sehr angeregte Diskussion. Und bis später, Jungs. Ciao.
Servus.
So, ihr Lieben, der Mann mit dem besten Tipp heute sagt mal am besten am wenigsten 0-0. Das war mal eher magere Kost. Würde ich sagen, wer lag denn von unseren Tipps eigentlich am nächsten?
Ich hatte 3-1 getippt.
3-1.
Ich habe 2-1 getippt.
2-1.
Was hast du
Felix
getippt?
2-0 habe ich gesagt.
Ja, dann war es natürlich ich, ja, der natürlich auch von uns am besten im Tippspiel ist. Es war ja abzusehen.
Ja, aber Jungs, wie habt ihr das Spiel jetzt gesehen? Also
ja, war jetzt kein Meisterstück. Wir sind weitergekommen, das ist das Beste. Und Rafinha war für mich der beste Mann. Das sagt schon einiges aus über das Spiel. Wenn es erstens ein Verteidiger ist und dann zweitens auch noch jemand, der eigentlich bei uns jetzt nicht in der ersten Elf steht. Ja, es war nicht überzeugend. Wir hatten zwar ein paar Chancen. Sevilla hatte aber auch die eine oder andere. Vielleicht die größte mit dem Lattentreffer. Aber sonst waren sie jetzt auch nicht furchtbar gefährlich. Es wäre halt sehr spannend geworden, wenn Sevilla doch das 1-0 gemacht hätte. Aber so hat man es halt locker runtergespielt, wobei der Zug nach vorne schon gefehlt hat, beziehungsweise ja, irgendwie die über außen ist da ziemlich wenig gekommen. Robben und Ribéry haben sich immer wieder verzettelt.
Ja, wobei ich schon gesehen habe, dass, oder wir haben, denke ich, gesehen haben, dass sehr viel über außen gegangen ist und auch Robben sehr oft durchgekommen ist, aber nicht mehr den Superabnehmer im Zentrum gefunden hat. Und zudem halt bei vielen Vorstößen über außen man gemerkt hat, er ist nicht mehr in der Lage, anderen davonzulaufen. Ribéry genauso wenig. Was wir jetzt von Coman kennen, falls man sich da noch dran erinnert, wo der Ball kurz antippt und auf 4 Metern dem Gegner 5 Meter abnimmt. Und das können die beiden nicht mehr, aber es hat uns heute nicht geschadet. Das Pferd ist hoch genug gesprungen, ja, wir haben kein Tor kassiert und es war okay. Also jetzt im Vergleich zum Spiel am Montagabend, Bundesliga Leipzig gegen Bayer, war es halt wirklich kein Aufreger. Und im Vergleich zu
allen anderen Spielen,
Manchester, jetzt Liverpool, war es kein Aufreger. Also wir sind solide und langweilig weitergekommen, so solide und langweilig wie die Spiele unter Don Jupp seit der Wende in der Liga, Bundesliga geworden sind.
Ja, wir sind nicht so in Anführungszeichen peinlich wie Barcelona ausgeschieden und haben auch nicht so ein Glück gebraucht wie Real Madrid jetzt gerade. Also wir haben es schon aus eigener Kraft geschafft.
Ja.
Und wir sind im Halbfinale.
Wir sind nicht gegen eine spanische Mannschaft ausgeschieden, wie das schon oft
öfter war. Mal was Neues.
Ich glaube auch, dass uns das diese Saison auf keinen Fall passieren wird, selbst wenn der Gegner ein Spanier sein würde im Halbfinale.
Aber der Steffen, der bringt hier so positiven Vibe mit rein in die Gruppe. Also ich finde halt, dass man schon sagen kann, dass uns über die Außen total der Zug gefehlt hat. Also offensiv fand ich, das war irgendwie nichts da. Wir waren viel zu ungefährlich, viel zu wenig Chancen kreiert, viel zu langsam. Insgesamt Bayern und Sevilla finde ich für ein Champions League Viertelfinale zu wenig.
Ja, das Spiel insgesamt war auf jeden Fall nicht gut, aber wir sind weiter, das muss man sagen. Ich hätte vor der Saison nicht gedacht, dass wir das Champions League Halbfinale dieses Jahr erreichen können. Sevilla, fand ich, hat die Sache eigentlich ganz gut gemacht für ein Spiel in der Allianz Arena. Ein paar taktische, gute Ansätze, oft Überzahl bei uns in der Verteidigung hergestellt. Schön das gesamte Spiel verdichtet, hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Hätten sie ein Tor gemacht, hätte es besser laufen können. Mai bei uns, Hummels mit ungewöhnlich vielen Fehlern, fand ich. Hat sich öfter mal einen Ball vorgelegt, hat für Gefahr gesorgt. Wir haben auch einige Böcke in der Abwehr drin gehabt. Die Rafinha dann oft mit letztem Körpereinsatz, hat ihn in den Rand der Verletzung getrieben, dann noch beheben musste. Also waren schon ein paar ungewohnte Unsicherheiten bei uns auch drin. Nach vorne ging halt gar nichts. Irgendwie Lewandowski und Müller auch speziell komplett abgemeldet. Über Robben habt ihr recht. Über seine Seite mit Kimmich ging noch mehr. Ribéry war schon nach vorne insgesamt extrem wenig. Also was halt in der Liga dann wahrscheinlich oft noch reicht, hat man jetzt hier schon gemerkt, dass, ja, weiß nicht, so das letzte Quäntchen Schnelligkeit, die Agilität, einmal geht Robben allein aufs Tor zu, nimmt dann das Tempo raus und die ganze Chance ist dahin. Weiß nicht.
Dass wir so einig sind. Genauso sehe ich es auch.
Ja, auf einmal kommt die Harmonie her. Du hast das gut zu machen, Alter. Trainerdiskussion in der Halbzeit.
Nein, überhaupt nicht. Da nehme ich nicht zurück.
Nein.
Es reicht in der Bundesliga und jetzt im Viertelfinale hat es auch so gerade gereicht, würde ich mal sagen. Aber im Halbfinale wird man sehen. Also da muss man sich schon noch steigern.
Ja, das auf jeden Fall.
So war es einfach zu wenig nach vorne.
Ich meine, wir stehen ja jetzt draußen und kriegen nicht mit, was die Statements angeht, aber wir haben ja gesehen, dass Don Jupp ziemlich unzufrieden war und ich nehme auch mal an, dass wir in der Bundesliga auch die Spieler einen klaren, kritischen Blick haben und selber sehen, dass das nicht reichen wird, um ins Finale zu kommen. Und so wie wir heute gespielt haben, würden wir weder gegen Liverpool noch gegen Manchester hätten bestehen können. Also wenn wir den Ball hatten, sah es so aus, als würde die Mannschaft kollektiv stehen bleiben und sich so in Zeitlupenschritten vorwärts bewegen und einer am Ball versucht zu sprinten, aber dafür ist dann Robben zu langsam gewesen, um an allen alleine vorbeizulaufen und insofern. Aber es stimmt schon, Sevilla hat auch wirklich gut verteidigt. Robben ist ja oft reingezogen und er hat einfach keine Lücke gefunden, weil sie nicht da war. Es war ja nicht so, dass sie da blind sind oder total versagt haben. Sevilla hat auch wirklich gut verteidigt. Nur nach vorne kamen bei denen sehr viel weniger, als ich mir befürchtet hatte.
Ja. Ich glaube, sehr viel mehr gibt es zu dem Thema auch nicht zu sagen. Wir sind weiter. Ihr habt es schon gesagt, alle anderen Spiele waren aufregender. Anarchie gestern bei Barcelona gegen Rom, Manchester gegen City ging völlig ab. Heute Real gegen Juve, unsere alte Legende Mandzukic, 2 Tore gemacht. Benatia, ein weiteres Legendchen von uns hat den letzten entscheidenden Elfmeter verursacht. Aber
alles läuft über Bayern.
Ein unrühmliches Ende für Buffon, scheinbar ja nach Beleidigung, rote Karte.
Aber das passt doch gar nicht zu ihm, oder?
In seinem letzten Champions-League-Spiel vielleicht, wahrscheinlich.
Also was hat Buffon gesagt zum Schiedsrichter, dass er runterfliegt? Das kann ich mir nicht vorstellen.
Ja, dann macht er halt noch ein Jahr mehr.
Ja, cool. Gut,
jetzt sind wir im Halbfinale. AS Rom, FC Liverpool und Real Madrid ist dabei. Freitag ist die Auslosung. Wen wünscht ihr euch?
Ich überlasse mal den Vortritt hier.
Vielleicht würden jetzt viele erwarten, so ein AS Rom, weil es vielleicht so der kleinste Name ist. Aber ich wünsche mir eigentlich Real Madrid, weil es irgendwie ist ein großer Name. Ich denke, wir werden uns mit der heutigen Leistung bei allen ziemlich anstrengen müssen und eine Schippe drauflegen. Und so ein großer Gegner tut vielleicht nicht schlecht.
Ja, mein Traumfinale ist jetzt Jupp gegen Klopp. Also mit Madrid haben wir noch was gut zu machen. Und das wäre dann ein schöner Weg. Aber kommt, was kommt.
Also ich hätte gern Liverpool, weil ich da schon immer mal hin wollte, ins Stadion. Und jetzt auch mal wieder Zeit für uns ist, zum Jawohl. Auswärtsspiel zu reisen. Von daher auf jeden Fall Liverpool.
Also das Herz sagt auf jeden Fall auch Liverpool, weil an der Anfield Road mal zu spielen, fände ich einfach extrem geil. Da fände ich es fast schade, wenn wir dann in, wo sind wir, Kiew, dann das Endspiel hätten und nicht in Liverpool mal spielen könnten, aus dem 2-Duelle gegen Klopp. So geile Mannschaft, Klopp selber, einfach so cooler Typ, Spaß in den Backen immer. Ich hätte mega Bock auf Liverpool. Das leichteste Los wäre natürlich Rom. Also das wäre wirklich ein Weg ins Finale dann. Der wäre, wenn du mir den vorher erzählt hättest, wäre als absurd zu bezeichnen. Wenn wir uns so durchmogeln, so bis ins Finale auf einmal dann. Real Madrid habe ich keine Lust und da glaube ich, würden wir auch nicht so gut aussehen. Also ich hätte auch Bock auf Liverpool.
Ja, ich meine, das wäre so ein Weg, wie früher Dortmund immer in die Finals gekommen ist, aber gegen uns haben sie dann halt verloren und insofern würde ich dann diese Analogie nicht so toll sehen, aber nein, wie gesagt, es kommt, wie es kommt. Ich bin da leidenschaftslos.
Ja, Freitag wird ausgelost, bin gespannt.
Gut gelost halt, denke ich mal.
Ja, okay, dann als letztes größeres Thema vielleicht noch, es war ein Bericht, der hat jetzt so ja doch einigermaßen hohe Wellen geschlagen und zwar ein sogenannter Insider. Ist natürlich die Frage, wie viel kann man darauf geben, ist bei der TZ aufgeschlagen und hat so ein bisschen über die Zustände im FC Bayern Campus berichtet. Hochgeploppt ist das Thema aber allerdings schon vorher, als auf einmal hieß das, 2 große Talente vom FC Bayern den Verein verlassen. Ich weiß nicht, Basti, magst du vorlesen oder erzählen, wer uns denn verlässt?
Ja, also geht da um junge Talente, was sagt zum Beispiel der Lars Lukas May und der Manuel Winsheimer. 18-jähriger May ist Innenverteidiger und Kapitän der FCB U19 und Nationalspieler. Winsheimer ist Top-Torjäger, 31 Tore in 34 Spiele, war auch schon bei den Profis gegen Celtic auf der Bank und die verlassen jetzt den FC Bayern und man fragt sich halt, ja, wieso kann man solche Spieler nicht halten und versucht die heranzuführen an den Profikader.
Ja, oder verleiht sie irgendwie, wie es in England jetzt öfter mal der Fall wäre. Und dann geht's ja noch weiter, dass es halt relativ doch einigermaßen harte Vorwürfe gibt, teilweise der Vetternwirtschaft. Vorwürfe werden da irgendwie laut, dass hier unser Trainer dort, wie heißt es, Sebastian Hoeneß, oder? Eher Spieler aufstellt, die von Dieter Hoeneß irgendwie gemanagt werden. Ich weiß nicht. Ist für mich schwer zu durchschauen, die gesamte Situation, weil ich da nicht so drin stecke. Vielleicht müssen wir mal Napto fragen, aber es hört sich wieder mal komisch an, auf jeden Fall.
Also ich dieser sind zwei Teile in dem Bericht. Das eine ist, dass diese Talente gehen. Da kann man geteilter Meinung sein, ob die ernsthafte Chancen gehabt hätten. Insofern ist die Kritik an dem Artikel, naja, ist jetzt nicht der Riesenverlust. Vielleicht nicht falsch, das will ich gar nicht bewerten. Aber die zweite wesentliche Aussage, dass nicht nach Leistungen, sondern nach, nach dem Binnenverhältnis oder nach irgendwelchen Liebdienereien oder Abhängigkeiten von Beratern oder Beziehungen zu Beratern aufgestellt ist, ist der wesentlich ernstere und gefährlichere Vorwurf. Und diesen Vorwurf habe ich auch schon vor Wochen gehört, als ich hier beim auf dem Campus war und dieses Youth League, der UEFA Youth League U19 gegen Real Madrid gesehen habe, wo zum Beispiel Oliver Batista Meyer heißt er. Ja. Erst da sehr spät eingewechselt wurde und wo es schon während des Spiels heißt, naja, das ist halt wieder ein typischer Hoeneß-Move, dass er die besten Spieler nicht aufstellt. Insofern bestätigt der Bericht das, was mir damals gesagt wurde von den Leuten, die sehr viele U19-Spiele sehen. Und der trifft mit dem Vorwurf offenbar ins Schwarze. Ja, und das sind Zustände, die sich ein Verein nicht leisten kann, um die Zukunft gut zu gestalten.
Ja, lustigerweise habe ich vor kurzem auch ein Video-Interview gesehen mit Heiko Vogel, der ja auch bei den Amateuren, glaube ich, Trainer war, längere Zeit, auch der jetzt in Österreich mittlerweile eine super Arbeit macht, der sich dann auch nicht äußern wollte zu den Umständen und nicht genau sagen wollte, was da los war, nur meinte, dass da einiges im Argen lag. Und das hat mich auch sehr gewundert, wenn so ein Mann, der mittlerweile auf höchstem Niveau in Österreich trainiert, unsere Jugend verlässt und sich auch beklagt über die Zustände da. Also es ist natürlich extrem schade, dass wir jetzt so einen tollen Campus da erstellt haben, aber dass das wieder halt das ist, was wir ja auch schon öfter beklagt haben. Ich will das jetzt nicht schon wieder auf Uli Hoeneß zurückführen. Doch, weißt du, dieses Stallgeruch-Thema und so, man holt die Leute rein, die man kennt.
Doch, das passt schon. Das passt schon. Also hier sind wir d'accord. Okay. Das ist halt ein ernstes Problem. Das habe ich auch, glaube ich, bei der letzten Stadionfolge schon gesagt. Um ganz, ganz vorne und ganz oben dabei zu bleiben, darfst du solche Rücksichten nicht nehmen, sondern musst dich extrem professionalisieren. Ansonsten hast du keine strahlende Zukunft. Und das ist so ein Beispiel dafür, wie man es nicht macht. Da ist super, danke Dresden, dass ihr die alles gebaut habt und das hingestellt habt. Aber es ist immer noch der Wurm drin. Und die Steine alleine reichen nicht aus.
Wobei, bei sowas muss natürlich auch selbst ich sagen, es kann natürlich auch sein, dass es halt irgendein Berater, der unzufrieden ist, weil sein Schützling nicht spielt, gesteckt hat und dieser Insider ist. Aber ich glaube, das generelle Problem besteht zumindest schon.
Aber der Punkt ist, stimmt der Vorwurf oder nicht? Und meinem Eindruck nach stimmt der Vorwurf. Egal, ob das jetzt ein Berater sagt, der im Abgang von Winzheimer und May dem alten Verein noch einen mitgeben will, weil die so schlecht behandelt wurden. Aber die Frage ist doch, ob der Vorwurf als solcher stimmt. Und dem Eindruck, der ist offenbar so.
Es ist ja auch so, dass nicht nur der Haupttrainer vom FC Bayern, also der Profis, noch keinen Vertrag für die nächste Saison hat, sondern auch im Jugendbereich und Amateuren ist immer noch nicht klar, wer nächstes Jahr eigentlich Trainer wird. Also es ist natürlich schon eine extreme Planungsunsicherheit da.
Ja, wir haben ja keinen Chef, der sitzt ja auf der Trainerbank als Co-Trainer. Ist so. Ja. Das hat dann irgendwann auch Folgen. Und das ist halt, wir sagen, dann haben wir jetzt ein Jahr lang nochmal so einen Durchhänger, aber ist halt nicht dolle. Die anderen laufen davon.
Okay, ich würde sagen, wir machen uns langsam hier auf den Weg nochmal für die letzten Worte. Was ich mich gefragt habe, es kommt ja jetzt immer wieder auch die Diskussion hoch, ob hier das Supertalent vom HSV, ist der Jan Fiete Arp, zu uns wechselt. Hat mich in dem Kontext dann auch nochmal verwundert. Weil wenn wir ihn jetzt wirklich holen, sollte der HSV absteigen, muss auch eigentlich die Lösung sein, dass wir den verleihen. Weil wo soll der denn bitte bei uns spielen? Ich meine, er spielt ja selbst im HSV momentan nicht regelmäßig, oder?
Wenn wir jetzt Hoffenheim den Trainer weggeben, dann können wir ja statt nicht nur 10, 20 Millionen geben, sondern auch noch einen guten Spieler, den dann der Nachfolger von Nagelsmann aufbauen wird.
Ja, gut.
Modell aber Alaba und Lahm.
Aber kennt einer von euch den Spieler irgendwie besser? Ich habe den jetzt halt ein paar Mal in Zusammenfassung beim HSV gesehen. Hat's ganz gut gemacht, aber kam mir jetzt nie vor, als wäre er jetzt der absolute Überflieger.
Mega jung, ist ein Riesentalent angeblich. Kann ich natürlich auch schlecht beurteilen. Den hat man halt nur da in seinen paar Bundesligaspielen mal in der Zusammenfassung gesehen. Wie du schon gesagt hast, der spielt da auch nicht regelmäßig und bei uns schon gar nicht. Also wenn man sich so einen jungen Spieler leistet, was ich schon befürworten würde, dann kann es nur die Lösung sein, den auszuleihen, um dem ja. Spielpraxis zu geben, damit man ihn sich jetzt in frühen Jahren sichert.
Ja.
Wie du auch schon eben ja bei unseren eigenen Jugendspielern angesprochen hast, so die das Chelsea-System, viele junge Spieler und dann bei anderen Vereinen parken, um Spielpraxis zu sammeln.
Das frage ich mich ja eh generell, wenn man unsere Transferpolitik sich anschaut. Ich habe mir gestern auf transfermarkt.de mal von allen Viertelfinalisten der Champions League die Zugänge und Abgänge angeschaut, einfach nur an der Anzahl. Und da haben wir halt ein Drittel weniger quasi als der Nächste. Das heißt, die anderen fahren halt eine viel höhere Fluktuation und probieren halt irgendwie mehr Spiele aus. Muss das vielleicht auch ein Weg sein für uns, einfach mal mehr Leute zu holen, vielleicht setzt sich von denen einer durch, aber auch mehr Leute abzugeben. Ich meine, mir gefällt es ja generell immer ganz gut, dass man sagen kann, krass, Ribéry, 10 Jahre bei uns, Robben, 10 Jahre bei uns. Ist ja schön, als Fan findet man das ja toll. Aber um halt vielleicht die richtig großen Spieler zu bekommen, muss man da vielleicht mehr Spieler holen, mit der Möglichkeit, dass sie scheitern.
Das passt ja nicht zum FC Bayern, aber habe ich noch nicht drüber nachgedacht.
Ich komme mal mit meinen Theorien, Videoassistenz hier, akut emotionsrelevante Szenen und meine Transferpolitik nicht so ganz durch bei euch.
Ich merke schon. Okay. Also ich glaube nicht, dass es Sinn macht für die richtig großen Spieler,
ja, nee,
sondern halt für um irgendwelche Schnäppchen zu landen oder irgendwelche Spieler, die vielleicht woanders, außer so, fast so eigentlich wie Chames. Ja. Also der woanders mehr oder weniger aussortiert wurde, dass man sich den dann holt, weil er weiß, bei uns kriegt er Spielpraxis und dann mal schaut, ob man den wieder aufbauen kann und dann holen kann. Mhm. Solche Sachen machen schon Sinn, aber ob das jetzt Sinn macht, da irgendwie dann jedes Jahr 10 solche Spieler zu holen, ich meine, die können dann auch nicht alle spielen und ja, bei uns ist immer trotzdem im Vergleich zu anderen großen Vereinen schon noch eine gewisse Ruhe vorhanden.
Ja.
Und das bringt irgendwie da nur Unruhe rein, denke ich.
Ich glaube auch, dass so über die Masse das nicht der richtige Weg ist. Und da würde ich uns schon wieder sehen, dass man sagen würde, ah, was holt man da schon wieder für Leute? Es gibt so nicht, wie schlecht ist unsere Scouting-Abteilung jeden...
Steffen zeigt gerade so auf mich.
Ja, und du, Ruben, du am lautesten.
nee, ich hab gerade zurückgedacht. Ich fand halt Costa und Coman ein ganz gutes Beispiel. Mhm. Du holst 2 Leute. Erst dachte ich sogar, Costa setzt sich mehr durch als Coman. Und Coman bleibt dann und es klappt.
Ja, aber dein Vorschlag wäre doch eben nicht nur 2 zu holen, sondern 5 oder 10.
In der nächsten Saison, zwei für eine Position. In der nächsten Saison halt wieder welche und ja... Es war jetzt nicht so durchdacht. Es ist mir nur aufgefallen, dass die anderen halt wesentlich mehr Fluktuation haben.
Ja, aber die sind ja wesentlich profitgetriebener als wir. Also das kannst du machen, wenn du sagst, okay, wir suchen uns gezielt Spieler raus, von denen wir annehmen, dass wir sie in 1-2 Jahren eine Wertsteigerung von x Prozent haben. Dann haben wir die 2-3 Jahre ausgebildet, unsere Tools der Ausbildung an denen, mit denen verbessert. Das ist super für uns und danach kriegen wir noch mehr Geld, als wir reingesteckt haben und haben Gewinn gemacht. Aber da bleibt für den Fan oder für das Spiel wenig übrig. Das ist, kann man als Modell machen und sicherlich machen das auch manche. Aber wie gesagt, ich denke nicht, dass das zu uns als FC Bayern passt.
Ich habe halt nur auf Man Citys Kader geschaut und dann gedacht, De Bruyne, Sané haben wir damals auch oft nicht geholt mit dem Argument, der Kader ist super besetzt auf den Positionen. Da frage ich mich halt, weiß nicht, ja, es ist schwierig, wir stecken ja auch nicht so drin. Aber okay.
Ja, aber das wäre eine solche gewesen, wo ich jetzt schon zustimmen würde. Die hätte man halt holen müssen, aber weil man dann abschätzen hätte müssen, die Qualität ist so gut, die werden dann auch in Zukunft spielen, aber nicht so nur auf Verdacht dann noch 3 andere irgendwelche Talente aus Südamerika. Ja, gut,
Verdacht, so würde ich es jetzt auch nicht machen.
Aber es hört sich halt so an, wenn du halt so sagst, ja, sollte man nicht viel mehr Leute ausprobieren. Ich musste halt immer an diese Zeiten denken, wo wir so Spieler geholt haben, so Sosa oder so.
Hallo, Sosa, Getafe, legendäre Flanke auf Luca Toni rein, dafür hat sich jeder Cent hat sich da gelohnt.
Die halt einfach nicht...
Das ist übrigens jetzt ein guter Spieler.
Den Autoreifen einfach nicht schaffen zu ziehen und dann wieder aussortiert werden bei uns. Das ist Sané oder De Bruyne ja ganz andere Kaliber, wenn man die jetzt sieht. Die spielen dann einfach Champions League bei Top-Club in Europa. Da denkt man sich, oh, also, wie schön wäre das, wenn die jetzt bei uns im Team wären.
Ein bisschen geht es ja in den Jugendmannschaften in die Richtung, dass wir da recht viel Geld, also sogar Millionen in die Hand nehmen, um U18-Spieler aus Hertha oder sonst woher noch zu holen. Aber ja, also das behagt mir nicht.
Ja. Okay, Jungs, bevor wir uns hier in die Nacht verabschieden, letzte Frage noch heute in einer Woche. DFB-Pokal. Steffen, du hast sie gesehen in Leverkusen. Wie schätzt du die Lage ein? Unser zukünftiger Trainer Heiko Herrlich, was macht er?
Ja, ich hoffe, wir schaffen das mindestens in die Verlängerung. Also es wird...
Oh, okay.
Nee, sie sind wirklich sehr stark. Also das wird sehr gefährlich. Muss man schauen, die haben jetzt zwei schwere Verletzungen und das wird die zurückwerfen. In Leipzig auch erlitten. Und wir müssen mal gucken, wie viele bei uns noch gesund sind nach der teilweise doch rüden Eingangsart, mit denen auf die Spieler, unsere Spieler draufzutreten. Ist noch ein bisschen früh, aber es wird einfach wirklich ein sehr aufregendes Spiel, weil die Leverkusener halt sehr viel Tempo haben und wir müssen uns da wirklich was einfallen lassen, da vorbeizukommen. Tah hat mir einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht, die Abwehr da zu organisieren und muss man mal schauen. Also es gab jetzt nicht einen radikalen Qualitätsabfall, als Bender raus musste. Der Ersatzspieler, ich glaube Retzos, hat sogar noch ein Tor gemacht später. Also das wird schon ein sehr munteres, aufregendes Halbfinale. Wird ein sehr würdiges Halbfinale, denke ich, ja.
Ja, Basti, wie siehst du die Lage?
Boah, ich weiß nicht. Ich finde, Leverkusen ist so ein bisschen schwer einzuschätzen, weil sie auch in ihrer Leistung so schwankend sind. Also die haben jetzt auch nicht konstant das abrufen können. Jetzt in letzter Zeit waren sie natürlich wieder im Aufwind. Da sind sie schon ein gefährlicher Gegner. Wird, denke ich, keine einfache Aufgabe, aber am Ende sollten wir uns doch durchsetzen.
Felix?
Ja, ich denke auch, dass es schwer wird. Ich will mich jetzt nicht so ausführlich äußern wie ihr. Ich sehe es ähnlich. aber Jupp will das Juppel wieder haben. Und von daher werden wir uns, denke ich, knapp durchsetzen, wenn auch vielleicht erst nach Verlängerung.
Ja, das glaube ich auch. Ich habe mal wieder Bock auf ein Elfmeterschießen und Ulle wird dann der Held. Jo. Also ich glaube, es gibt Elfmeterschießen. Jungs!
Manuel Neuer wird in der Verlängerung eingewechselt.
Oh. Und schießt mit seinem Fuß den entscheidenden Elfmeter und bricht sich sofort wieder.
Geschichten, die nur der Fußball schreibt, ja.
Okay, Jungs, vielen Dank, Steffen, natürlich. Dank an dich, dass du dir die Zeit genommen hast für uns, dass wir uns hier getroffen haben. Es war wie immer ein großer Spaß.
Ja. Und endlich mal richtig schön kontrovers.
Jawohl, so muss es sein. Ich liebe es. Also dann, ciao Steffen.
Ja, ciao.
Ciao Basti.
Servus.
Felix. Ciao, bis dann.
Ciao Leute, bis bald.
Alle Informationen rund um unseren Podcast findet ihr unter www.erfolgsfans.com. Erfolgsfans, der FC Bayern München Podcast. Von Bayern Fans für Bayern Fans.